SRF 4 News. Zeitblende.
Neuenburg, die Stadt am Neuenburger See in der Romandie, ist bekannt wegen ihrer schönen Altstadt. Was man jedoch kaum weiß, es gibt eine dunkle, man könnte sagen, eine schwarze Seite der Stadtgeschichte. Im 18. und 19. Jahrhundert häufen Neuenburger Familien Vermögen an, das sie mit dem Sklavengeschäft verdienen. Mit diesem Geld lassen diese paar wenigen, aber sehr wohl angesehenen und einflussreichen Familien prunkvolle private und öffentliche Gebäude bauen. Neuenburg ist im 18. und 19. Jahrhundert die Schweizer Hochburg, was die Beteiligung an Sklavengeschäften betrifft. Die Spuren des Sklavengeldes lassen sich auch in anderen Städten finden. Nirgends in der Schweiz aber lässt sich heute noch besser sehen, was das Geld ermöglichte, das sich mit der Sklaverei verdienen ließ. Wie ist das möglich? Das damalige Gebiet der heutigen Schweiz, die Helvetische Republik, besitzt im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern keine Kolonien, keine Sklavenhandelsflotte und keine Plantagen auf dem amerikanischen Kontinent. Um das zu verstehen, reden wir mit dem Historiker Hans Fessler und wir schauen uns in Neuenburg um. Die schwarze Seite von Neuenburg, auf den Spuren der Geschäfte mit der Sklaverei. Mein Name, Annelies Tinisch.
SRF 4 News.
Im Regionalzug nach Neuenburg. Durchs regenverhangene Fenster, grauer Himmel, dunkle Wolken über dem Neuenburger See. Ankunft am Bahnhof Neuenburg, eine Kleinstadt, die sich in eine Bucht des Sees schmiegt. 32.000 Einwohner. Barbara Richiger, 46-jährig, kurzes, dunkles Haar, braune Augen, lebhaft. Sie hat während Jahren für die Stiftung Cooperation Stadtrundgänge gemacht. Jetzt führt sie mich.
Wir sind in Neuenburg, um hier eine kleine Tour zu machen, die uns aufzeigen wird, wie die Stadt in den transatlantischen Sklavenhandel verbunden war.
Transatlantischer Sklavenhandel, 400 Jahre lang. Mit Textilien, Waffen, Alkohol segeln Handelsschiffe von Europa an die Westküste Afrikas. Dort werden die Waren gegen Sklaven getauscht. Dann kehren Schiffe zurück nach Europa. Zucker, Kaffee, Kakao bringen sie hierher.
Schweizer Bürger oder Bürger der damaligen Helvetischen Republik waren in diesem Handel aktiv und haben auch große Profite daraus gezogen. Hier in Neuchâtel haben wir die einmalige Situation, dass wir das sehen können anhand prächtiger Bauten.
Neuenburg ist einmalig in der Schweiz. Es ist Mitte des 18. Jahrhunderts die Hauptstadt des Sklavenhandels in der Schweiz. Sehr reich, sehr schön, sehr imposant.
Follow the money, also folge dem Geld, um zu wissen, was geschah eigentlich. Und das lässt sich hier auch sehr schön machen, weil diese Gebäude, die haben sehr viel Geld gekostet. Woher stammt dieses Geld? Woher stammen diese Gewinne? Und auf diese Spurensuche machen wir uns heute.
Auf den Spuren schwarzer Geschichte, auf den Spuren eines dunklen Kapitels in der Geschichte Neuenburgs. Es ist die Zeit, in der die Villen, Paläste, Spitäler, Schulen, Bibliotheken und Museen entstehen. Die Sklaven erschuften diesen Reichtum, der internationale Handel vermehrt ihn. Der Reichtum ist obszön. Bis heute wird darüber eher geschwiegen. Doch in allen diesen Gebäuden steckt ein Geheimnis, eine dunkle Geschichte, die schwarze Seite der Stadt. Auf dem Weg in die Altstadt.
Weil in der Altstadt von Neuchâtel werden wir viele Zeugnisse finden dieser eher schattenbehafteten Seite dieser wunderschönen kleinen Stadt.
Über Treppen Richtung See geht's hinunter zu einem prunkvollen Anwesen, das Hotel du Pérou. Als Privatvilla entstanden, dreistöckig, weiße und gelbliche Steine, Säulen, Klarheit und zurückhaltende Eleganz. Versailles en miniature. Stil Louis XVI mit gepflegter französischer Gartenanlage. Erbaut zwischen 1764 und 71. In der Mitte des Gartens ein Springbrunnen. Jean-Jacques Rousseau ist hier einst aus Frankreich hergeflüchtet.
Alexandre Duperrou hat Plantagen geerbt von seinem Vater in Suriname. Das war Holländisch-Guinea. Der hatte gar keinen anderen Beruf. Der hat einfach diese Plantagen verwaltet, besessen. Und aus diesen Plantagen bezog er jährlich 24.000 bis 40.000 Pfund, die damalige Währung. Im Vergleich an Neuenburger Lehrer verdiente er etwa 30 Pfund pro Jahr, also ein Zigfaches. Und mit diesem Geld hat er sich, als er sich in der Schweiz niedergelassen hat, diesen Prachtpalast gebaut. Aber es ist klar, auf diesen Zucker- und Kaffeeplantagen haben Sklaven gearbeitet. Also dort ist die Linie ganz direkt, dass die Sklavereiwirtschaft drin verbunden war.
Die Plantagen der Familie Duperrou tragen Namen. Espérance und Nouvelle Espérance. Hoffnung, neue Hoffnung. Das ist lange her. Heute werden im einstigen Herrenhaus Hochzeiten gefeiert. Getafelt wird im Fünf-Sterne-Restaurant. Kein Hinweis auf die dunkle Geschichte. Es sind nicht nur die Duperrous, die den Sklavenhandel betreiben. Die Duperrous sind es auch. Die Duportalais ebenfalls und die Dumerons. Einflussreich sind sie, geschäftlich und politisch eng verbunden, ehrbare Bürger, die gesellschaftliche Elite der Stadt. Ein schönes Bild nach außen. Selbst privat verstehen sie sich gut.
Wirtschaft, die auf Sklavereiarbeit beruht, das war moralisch damals zu weiten Teilen nicht verwerflich. Man muss sich das wahrscheinlich auch so vorstellen, dass in der damaligen Zeit ein Wettkampf stattgefunden hat zwischen den entstehenden großen europäischen Nationen mit der Eroberung der neuen Welt. Und man hatte einfach zu wenig Arbeitskräfte, um diesen Wettkampf, diesen Wettlauf zu gewinnen. Und daher war das ganz praktisch, dass man in Afrika sich dann diese Arbeit einfach geholt hat.
Private Herrenhäuser, internationaler Handel mit Sklaven und mit Ware aller Art, weltweite Investitionen. Neuenburg profitiert davon. Die Familien stecken Geld in öffentliche und soziale Einrichtungen, sind Wohltäter ihrer Stadt.
Diese protestantischen Männer und Familien, die haben ihr Geld dann auch der hiesigen Bevölkerung zugutekommen lassen, durch den Bau von Spitälern, zum Teil Waisenhäusern oder anderen Einrichtungen. Das ist exklusiv auch hier in Neuenburg sehr stark zu sehen.
Da ist das Rathaus, das Collège Latin, die Bibliothek, das Museum. Der Sklavenhandel macht es möglich. Niemand stört sich an ihm zu jener Zeit. Barbara Richiger.
Ich denke, es ist für uns heute wichtig zu wissen, worauf ruht unser Wohlstand und dass wir uns dessen bewusst sind und versuchen, heute der Ausbeutung, die immer noch passiert, Einhalt zu gebieten.
Wir verlassen den Garten des Hôtel du Pérou.
Gehen wir das kleine Gasse runter.
Faubourg de l'Hôpital, eine kleine Straße Richtung Stadtzentrum.
Wir gehen jetzt nach rechts Richtung See zum Rektorat der Universität Neuchâtel, das früher dem Jacques-Louis de Pourtalès gehört hat. Er hat das auch gebaut und dort erzählen wir dann, wie dieser transatlantische Handel eigentlich funktioniert hat, wenn das Ihnen recht ist.
Dort, gleich hinter dem Hafenbecken, das Rektorat der Universität. Ehemals das Ancien Hôtel Particulier, ein Stadtschloss. Jacques-Louis de Pourtalès lässt es 1808 errichten.
So, da sind wir jetzt beim Haus von Jacques-Louis de Pourtalès. Anstelle von Baulärm wie heute kann man sich vorstellen, dass früher hier das Seegeplätscher zu hören war.
Er ist um 1800 vermutlich der reichste Mann der Schweiz. 40 Millionen Pfund schwer. Seine Familie hat beste Beziehungen zum französischen und preußischen Hof. In der Architektur Anleihen bei seinen von ihm verehrten französischen Vorbildern. Ein riesiges Eisentor, dahinter ein Vorgarten. Das Anwesen der Familie du Pourtalès, Hugenotten aus den Cevennen. Sie fliehen wegen ihrer Religion nach Genf und Neuenburg.
Er wurde auch Le Roi des Négociants genannt, also der König der Händler.
Jean-Louis de Pourtalès ist der Händler des Dreieckshandels zwischen Europa, Afrika und Amerika. Er perfektioniert ihn. Eine frühe Art der Globalisierung. Er importiert Baumwollstoffe aus Indien, Indien genannt. Er handelt mit ihnen weltweit und ihm wird klar, er muss die Produktion von Indien in die Schweiz verlegen.
Ich könnte doch so viel Geld sparen, wenn wir das hier produzieren würden. Und hat eine sehr große eigene Fabrik gegründet, wo bis zu 700 Arbeitern damals für ihn die Indien produziert haben. Also er war auch ein wichtiger Arbeitgeber für die Region Neuchâtel.
Nach Frankreich exportieren und in den Häfen von Nantes, Bordeaux und Marseille verladen. Die Schiffe segeln nach Westafrika in den Laderäumen Indien, Waffen und Alkohol. Vor der Westküste Afrikas segeln sie wochenlang auf und ab, bis die Kapitäne die kräftigsten Sklaven gefunden haben. Die Güter werden an Land gebracht, die Sklaven an Bord. Die afrikanischen Könige sind zufrieden, de Bourdelais auch. Die Sklaven, die überleben, werden auf dem amerikanischen Kontinent verkauft, andere auf den familieneigenen Plantagen eingesetzt und ausgebeutet.
Ancien secrétaire général de l'Université de Neuchâtel, qui va vous faire la visite guidée.
Im Rektorat der Universität. Dort steht Monsieur Jean-Jacques Clemenceau. Früher war er Generalsekretär der Universität. Ein großer, lässig wirkender Mann, Hemd, Krawatte, Kittel, edle Jeanshose. Nein, man kann nicht sagen, dass das Haus aus Sklavengeldern stammt, sagt er. Auch wenn de Bourdelais tatsächlich Plantagen besessen hat. Dann schaut er ernst und sagt, man darf nicht die Sünde begehen, das 18. Jahrhundert mit den Augen des 21. Jahrhunderts zu beurteilen.
Car il ne faut pas commettre le péché d'anachronisme et puis juger le 18e siècle avec les yeux du 21e siècle.
Dann fügt er noch hinzu, die Macht von de Bourdelais ist immens gewesen. Er hat die Stadt Neuenburg regiert, nicht der Preußenkönig im fernen Potsdam.
À Neuchâtel, ce n'est pas le roi de Prusse qui gouverne, c'est Jacques-Louis de Bourdelais.
Beim Rausgehen sagt Clemenceau noch, heute wissen die Leute hier, woher das Geld für die Prachtbauten stammt. Nur, das auf einer Gedenktafel einzugravieren, ist lächerlich. Man kann schließlich nicht sagen, dass zwischen diesen Steinen das Blut der schwarzen Sklaven fließt.
Ici, une plaque pour dire que vous avez en face de vous une belle maison qui est désormais celle de l'université, mais entre ces pierres coule le sang des Noirs. Eh bien non, madame, il n'y a aucune raison de faire ça.
Eine Rektoratsangestellte flüstert uns noch zu, es gibt hier sehr wohl kritische Stimmen zu dieser dunklen Seite der Stadtgeschichte. Es ist Mittag, viel Verkehr im Zentrum. Es fängt an zu regnen und es ist sehr windig auf dem Weg zur Place Bury.
Wir gehen jetzt zum Place Bury. Dort steht ein Denkmal, eine Statue von David de Bury. Wir haben jetzt den Roi des Négociants kennengelernt und jetzt werden wir den Bienfaiteur von Neuchâtel kennenlernen. Das ist sein großer Name, den er erhalten hat, der Wohltäter Neuenburgs.
Der Platz ist voller Taubendreck. Der Boden ist voll davon. Die Granitbänke auch. Ein weißer Steinquader, mannshoch. Eine dunkle Metallstatue. Das ist er, mit Perücke und Zopf. Ein langer, rockähnlicher Mantel. David de Bury. Auch einer dieser reichen Männer. Auch einer dieser Sklavenhändler. Der große Wohltäter von Neuenburg zu jener Zeit.
Il lègue à sa ville natale sa fortune acquise dans le commerce. David de Bury wuchs in einer Familie auf, wo die Sklavereiwirtschaft gang und gäbe war. Er hat das mit der Muttermilch aufgesogen, von daher wahrscheinlich auch nicht in Frage gestellt. Sein Vater hat eine Stadt gegründet und dort auch Plantagen besessen, die mit Sklaven betrieben wurden.
In London arbeitet er bei der Handelsgesellschaft South Sea Company, die für die Engländer den Sklavenhandel erledigt. In Lissabon wird er Privatbankier des portugiesischen Königs, der Kolonien in Brasilien besitzt. Gleichzeitig ist de Bury Aktionär der portugiesischen Frachtfirma Pernambuco e Paraíba. Diese Gesellschaft verdient ihr Geld mit dem Sklavenhandel zwischen Westafrika und Brasilien. Inzwischen regnet es stärker. Wir verlassen die Place Bury. Der Wind treibt graue Wolken über den Platz. Es regnet immer mehr. De Bury's Denkmal glänzt in der Nässe. Ein zweifelhafter Glanz. Und Jean-Jacques Clemenceau, wie hat er noch die Stimmung zusammengefasst?
Si vous voulez chercher l'argent douteux et pleurer sur l'argent douteux, je crois que toutes les villes de Suisse sont des capitales mondiales.
Wenn man nach zweifelhaftem Geld suchen und darüber klagen will, sind alle Schweizer Städte betroffen. Sie hören Zeitblende auf den Spuren der Geschäfte mit der Sklaverei. Es gibt sie, die kritischen Stimmen zur dunklen Seite der Geschichte, zum Beispiel der Historiker Hans Fessler. Er ist Autor des Buches «Reise in Schwarz-Weiß». Anhand von 19 Orten beschreibt er, wie Schweizer Kaufleute, Offiziere, Bankiers und Familienunternehmen am Sklavengeschäft beteiligt waren. Hans Fessler, sind Sie ein Nestbeschmutzer, so ähnlich wie die Tauben auf dem Denkmal von David de Bury, oder sind Sie ein Polemiker? Es wurde Ihnen ja auch vorgeworfen, Sie seien polemisch.
Ich kann polemisch sein, ich kann aber auch sehr sachlich und wissenschaftlich sein, und die Beteiligung von Neuenburg an der Sklaverei habe ich streng wissenschaftlich aufgearbeitet. Der Vorwurf des Nestbeschmutzers ist eigentlich ein interessanter Vorwurf. Da ging er davon aus, dass man ein sauberes Nest habe, und jetzt kommt jemand von außen und bringt da Dreck hinein. Und da könnte man auch etwas polemisch zurückformulieren. Der Dreck, der liegt ja bereits im eigenen Nest, und ich habe den nur sichtbar gemacht.
Jean-Jacques Clemenceau, der ehemalige Generalsekretär der Universität von Neuenburg, sagt zwar, dass alle Schweizer Städte betroffen sind, wenn man nach zweifelhaftem Geld suche. Trotzdem, was den Reichtum betrifft, den Neuenburger Kaufleute und Bankiers mit dem Sklavenhandel, aber auch als Plantagenbesitzer erwirtschafteten, das scheint in der Schweiz doch einmalig zu sein.
Neuenburg ist durchaus einmalig in der Schweiz, oder man kann sagen, es führt die Liste der beteiligten Städte insofern an, als Neuenburg in praktisch allen Bereichen, wo man sich an der Sklaverei beteiligen kann, beteiligt war. Und zweitens, dass dieser Reichtum eben auch sehr sichtbar ist an all diesen Palästen, die man heute noch anschauen kann. Und drittens, dass ein Teil dieser Familien, die da eben ihre Rolle gespielt haben, also die de Meuron, die de Bury, die de Pourtalès, die de Coulon, dass die zum Teil eben immer noch in der Neuenburger Politik, in der Neuenburger Kultur ihre wichtige Rolle spielen.
Jean-Jacques Clemenceau sagt auch, heutzutage wüssten die Leute in Neuenburg, woher das Geld für die vielen öffentlichen Bauten und die prächtigen Privatvillen kam. Mein Eindruck, es wird zwar nichts verheimlicht, aber eben auch nicht offen kommuniziert. Man muss schon sehr gezielt nach diesem Teil der Stadtgeschichte fragen. Stimmt dieser Eindruck?
Dieser Eindruck stimmt. Ich glaube, dass dank verschiedenen Werken zur Geschichte von Neuenburg, also nicht nur meinem eigenen Buch, sondern auch anderen Werken, inzwischen mehr Leute darüber etwas wissen, aber zu sagen, das sei nun in der Identität von Neuenburg wirklich angekommen, glaube ich, stimmt nicht. Denn es hat in den letzten 10 Jahren eben immer wieder diese unglaublichen Abwehrreflexe gegeben, auch seitens der Universität. Auch die Aussage des Generalsekretärs geht in diese Richtung, wenn er eben sofort sagt, andere Städte sind auch beteiligt.
Hans Fessler, Sie haben jetzt schon einiges angedeutet, was Aufarbeitung dieser Vergangenheit anbelangt. Wie steht es denn wirklich um die Aufarbeitung dieser Stadtgeschichte, zum Beispiel im Geschichtsunterricht?
Ich denke, dass es sicher kritische Geschichtslehrer gibt, die wegen dem Druck, der von außen gekommen ist, diese Dinge thematisieren. Aber wenn ich zum Beispiel schaue, wie die Reaktion darauf war, dass ich vorgeschlagen habe, die Stadtbroschüre etwas aufzudatieren, diese Reaktion war, man wolle nicht zugespitzte Informationen liefern. Also wenn eben die Information über die Beteiligung an einem Menschheitsverbrechen, wenn das bereits eine unangenehme, zugespitzte Information ist, dann merkt man eben, wie sehr hier immer noch ein Abwehrreflex da ist. Ich habe auch mit einem von diesen Patrizierfamilien Kontakt gehabt. Er war noch einer der zugänglicheren, und er hat dann im Zusammenhang mit der Sklaverei, Vergangenheit von Neuenburg, von Trist-Evenement, also von traurigen Ereignissen, gesprochen. Sklaverei, Beteiligung, das sind nicht Trist-Evenement. Also dieses Schönreden, dieser Euphemismus, das ist eben immer noch typisch für Neuchâtel.
Vor dem Palais du Pérou, dem Pourtalès-Haus, also dem heutigen Rektorat, gibt es Gedenktafeln zu Ehren der Erbauer, Auch am Denkmal von David de Pury weist eine Tafel auf die Kaufmannsgeschichte hin. Nirgends aber wird gesagt, wie dieses Geld verdient wurde. Jean-Jacques Clemenceau ist der Ansicht, dass es unsinnig wäre, dies auf der Tafel vor dem Rektorat einzugravieren. Sein Argument, man könne nicht sagen, dass das Haus mit Sklavengeld erbaut wurde. Gibt er da die Mehrheitsmeinung in der Stadt wieder?
Ich denke, dass es die Meinung des patrizischen Bürgertums. Es gibt in Neuenburg auch eine Linke, die hat schon gefordert, dass man das anders im Stadtbild zum Ausdruck bringt. Und niemand hat je behauptet, diese Mauern seien mit Sklavenblut gebaut worden. Also da bin ich dann wirklich der Historiker, der präzise formuliert, der eben sagt, die Leute, die diese Gebäude gestiftet haben, die haben einen Teil ihres Vermögens durch die Beteiligung an diesem wirtschaftlichen System der Sklaverei gemacht.
Wieso geht die Stadt so verschämt, so kleinmütig mit diesem Aspekt ihrer Geschichte um? Englische Städte, zum Beispiel Bristol, waren da viel aktiver.
Man muss natürlich sehen, dass auch in Bristol oder in London, Glasgow und so weiter auch lange Prozesse der Auseinandersetzung abgelaufen sind. Die stehen vielleicht Neuenburg noch bevor. Vielleicht hat das Ganze auch ein bisschen etwas Schweizerisches, dass man sich wehrt gegen diese ungeheure Behauptung, die Schweiz hätte sich an der Sklaverei beteiligt. Das ist ja nicht in unserem Geschichtsbild enthalten. Dazu kommt, dass das Menschheitsverbrechen der Sklaverei auch immer wieder mit der Forderung nach Wiedergutmachung gekoppelt ist. Ich habe auch immer wieder die Forderung aufgestellt, als Konsequenz aus meiner Arbeit, auch die Schweiz müsste sich an einer Wiedergutmachung beteiligen.
Könnte ein Grund, dass die Stadt so kleinmütig mit ihrer Geschichte umgeht, auch die Tatsache sein, dass diese Neuenburger Familien und das Vermögen, das sie anhäuften, dass das eben auch eine riesige Erfolgsgeschichte war, von der nicht zuletzt auch die Stadt profitierte?
Natürlich, man könnte das auch als Erfolgsgeschichte lesen. Die Schweiz ist ja sehr gut darin zu sagen, wir sind erfolgreich, deshalb ist man neidisch auf uns. Ich glaube, es hat weniger mit dem Faktum zu tun, dass sie erfolgreich waren, sondern eben, wodurch sie erfolgreich waren. Und dann kommt es eben zu so unschönen Geschichten wie, dass der Fonds Pourtalès, also der Nachlass der Akten, ganz einfach mir sagt, sie geben mir keinen Zugang zu diesen Akten, weil man einfach der Meinung ist, dieser Historiker ist zu kritisch. Andere Historiker haben Zugang bekommen und man hätte mir den auch geben können, in der Meinung, wir haben eine Erfolgsgeschichte, die hat auch dunkle Seiten. Die meisten wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten auf der Welt haben auch ihre dunklen Seiten.
Hans Fessler, wir haben über die Stadt Neuenburg gesprochen. Es gab aber auch in anderen Schweizer Städten, wie zum Beispiel Basel, Genf, St. Gallen, Kaufleute, die mit der Sklaverei reich wurden und Städte natürlich, die von diesem Reichtum profitieren konnten. Kann man das, was sich über Neuenburg sagen lässt, auch für den Rest der Schweiz festhalten? Also zusammengefasst, man verheimlicht zwar nichts, aber interessiert sich auch gar nicht wirklich dafür.
Ich bin ja ein bisschen optimistischer. Also ich habe festgestellt, dass es in einigen anderen Städten, Basel zum Beispiel, Trogen, Ausserrhoden, dass es ein gesteigertes Interesse dafür gibt, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Generell kann man natürlich schon sagen, dass diese Frage nicht im Zentrum der Diskussion steht, dass man also zum Beispiel in St. Gallen keine große Geschichte daraus gemacht hat und das damit begründet hat, St. Gallen sei nun nicht besonders zentral gewesen, wie eben Neuenburg es war.
Sie haben vorhin von der Verantwortlichkeit der Schweiz gesprochen. Es ist doch aber so, die Schweiz war keine Kolonialmacht, wie England, Portugal und andere europäische Länder. Und der Sklavenhandel hat hauptsächlich vor 1848, also vor der Gründung des Bundesstaates, stattgefunden. Die Schweiz kann man ja eigentlich gar nicht verantwortlich machen.
Das ist auch einer dieser Mythen, dass man sagt, eben nur die Kolonialmächte, die als bereits bestehende Staaten Kolonialpolitik gemacht haben, die könne man verantwortlich machen. Und da muss man einfach sagen, es gibt auch Länder, die haben eine koloniale Vergangenheit ohne Kolonialmächte gewesen zu sein. Auch wenn es nie Schweizer Kolonien gab in Übersee, gab es eben eine Verstrickung der Schweiz. Es gab eine Verstrickung von Schweizer Einzelpersonen, von Firmen, von Familienunternehmen, von Städten. Und deshalb könnten es ja diese Städte oder diese Kantone, das ist zum Teil identisch ja dann sein, die sich für die Wiedergutmachung einsetzen.
Fassen wir zusammen, Hans Fessler. Die Schweiz war keine Kolonialmacht. Sie hat sich nicht an der Sklaverei beteiligt. Es gibt aber in diesem Land sehr wohl eine Geschichte der Beteiligung und des Profits.
Das ist so und diese Geschichte ist heute eigentlich recht gut aufgearbeitet. Man kann also heute nicht mehr sagen, man wisse es nicht. Und es müssten jetzt eben auch die politischen Konsequenzen daraus gezogen werden. Also wo ist dieser Profit hingegangen? Es gibt in der Schweiz sogar Städte, wie zum Beispiel Solothurn oder Bern, die sich als Städte oder als Staaten des Ancien Regime an solchen Spekulationen beteiligt haben. Und diese Städte könnten durchaus hier einen Versuch machen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Zürich hat es übrigens insofern gemacht, dass sie einen Bericht einmal erstellen ließen, inwiefern Zürich an diesem Ganzen beteiligt ist, was dann wieder dazu geführt hat, dass gewisse Archive zugegangen sind, zum Beispiel das Archiv der Bank Leu, also auch hier eine Abwehrschlacht gegen die kritischen Historiker.
Das war Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Die schwarze Seite von Neuenburg, auf den Spuren der Sklavereigeschäfte im 18. und 19. Jahrhundert. Eine Geschichte der Beteiligung und des Profits in Neuenburg und anderen Schweizer Städten. Mein Name, Annelies Tenisch. Zeitblende gibt's auch online, srf4.ch. Die Sendung gibt's auch als Podcast.